NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt Sie Claudia Venoir. Guten Abend und hier die wichtigsten Themen im Überblick. Coronavirus, Stand der Infektionsgefahr und wie die Ausbreitung verhindert werden soll. Syrien-Konflikt, Türkei öffnet Grenzen zu Griechenland. Dazu Reaktionen und auch der Kommentar. Historischer Schritt, USA und Taliban unterzeichnen Abkommen für Friedensverhandlungen. Und wir schauen am Ende auf die Spiele der Fußball-Bundesliga. Wegen des Coronavirus hat Frankreich inzwischen alle Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen untersagt. Gestern wurde in Deutschland die internationale Tourismusbörse in Berlin abgesagt. Und auch heute gibt es Nachrichten über neue Ansteckungen, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, die offenbar fast alle im Kreis Heinsberg bei einer Karnevalsveranstaltung ihren Ursprung haben. Insgesamt sollen mehr als 60 Menschen dort mit dem Coronavirus infiziert sein. Man geht aber von leichten Fällen aus. Den Tag und was unternommen wird, um die Ausbreitung zu verhindern, fasst Kai Clement zusammen.
Es ist der Tag nach der Absage der Reisemesse ITB in Berlin. Ein Tag, an dem neue Infektionen bekannt werden, darunter auch Kindergartenkinder im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Es ist auch ein Tag, an dem sich Gesundheitsminister Jens Spahn wiederholt via Kurznachrichtendienst zu Wort meldet. Er weist auf kurze, mit Musik unterlegte Infovideos seines Ministeriums hin, zu Fragen wie etwa, was tun, wenn ich mich krank fühle, oder wie wird das Coronavirus übertragen. Und Spahn betont, den Kampf gegen die Epidemie im Team anzugehen.
Die Zahl der Infektionen steigt. Die Verfolgung aller Kontaktketten quer durch Europa wird immer schwieriger. Wir stehen am Beginn einer Epidemie in Deutschland und in Europa. Das erfordert gemeinsames Handeln.
Am Morgen hat der Minister sich mit den Gesundheitsexperten aller Bundestagsfraktionen in einer Telefonschalte beraten. Ende kommender Woche stehe dann das Treffen der EU-Gesundheitsminister an, so schreibt er auf Twitter.
Gemeinsam mit den Kollegen aus Frankreich und Italien habe ich darauf gedrängt, dass sich die Gesundheitsminister der EU nächste Woche treffen. Das wird nun stattfinden. Die Lage hat sich in vielen Ländern Europas in den letzten Tagen und Stunden deutlich verändert.
Es wird eine Woche der Krisentreffen. Am Montag kommt der Gesundheitsausschuss zu einer Sondersitzung zusammen. Am Dienstag berät der Krisenstab erneut. Der hatte am Freitagabend Kriterien zu Großveranstaltungen vorgelegt und schärfere Maßnahmen im Grenzverkehr angekündigt. Am Mittwoch ist dann ein Treffen Spahns mit den Fachministern der Bundesländer geplant. Und täglich wird das Robert-Koch-Institut über aktuelle Entwicklungen informieren. Am Freitag hatte dessen Vizepräsident Lars Schade betont, bei der Einschätzung, dass das Virus eine höhere Todesrate verursache als die Grippe, gebe es noch viele unsichere Faktoren, etwa den, ob wirklich alle Fälle erfasst würden.
Eigentlich besteht Einigkeit, dass es eine Untererfassung gibt und dass die Fälle, die wir sehen, nicht alle Fälle sind, die infiziert worden sind. Das würde bedeuten, dass diese Zahlen, die man jetzt immer im Internet findet, um die 2-3% Tödlichkeit, dass die natürlich dann sinken würden.
Gestern Abend hat Kanzlerin Angela Merkel für, Zitat, Maß und Mitte im Umgang mit Corona geworben.
Wir sind eines der Länder, das mit die besten Gesundheitssystemvoraussetzungen hat, um mit einer solchen Gefahr klarzukommen. Es ist eine Herausforderung, das Coronavirus. Aber wir haben auch gute Fachleute, Virologen, das Robert-Koch-Institut, die uns wissenschaftlich das, was man heute sagen kann, sagen und die uns auch Ratschläge geben, wie wir uns verhalten sollen.
Es sollten nicht alle Veranstaltungen deshalb abgesagt werden, sagte sie beim Jahresempfang in ihrem Wahlkreis in Stralsund.
Die Syrien-Krise und die Flüchtlingsbewegungen sind jetzt unser Thema. Der Konflikt zwischen Syrien und dem NATO-Mitglied Türkei eskalierte, als bei einem Luftangriff in Idlib zahlreiche türkische Soldaten getötet wurden. Die Türkei verübte Vergeltungsschläge. Idlib ist das letzte große Rebellengebiet in dem Bürgerkriegsland und die humanitäre Lage dort ist katastrophal. Nach UN-Angaben sind inzwischen 950.000 Menschen auf der Flucht. Präsident Erdogan sieht sich angesichts der Situation nicht mehr an den Flüchtlingspakt mit der EU gebunden und ließ nun die Grenze zu Griechenland öffnen. Was das bedeutet, berichtet unser Korrespondent Thomas Bormann.
Hunderte Flüchtlinge harren den ganzen Tag lang aus. Männer, Frauen, Familien mit kleinen Kindern in dicken Anoraks. Hier am geschlossenen Grenzübergang Kastanies, nahe der türkischen Stadt Edirne. Sie stehen bereits hinter den Gebäuden der türkischen Passkontrolle, direkt am Zaun und an den frisch aufgebauten Stacheldrahtrollen, die die Grenze zu Griechenland genau markieren. Auf griechischer Seite stehen ihnen Dutzende Polizisten mit Helm und Schutzschild gegenüber. Manche tragen Gasmasken. Die griechische Polizei hatte hier gestern mehrfach Tränengas und Pfefferspray eingesetzt, damit die Migranten keinen griechischen Boden erreichen. Mit diesem Einsatz haben wir 4000 illegale Grenzübertritte verhindert, sagte der griechische Regierungssprecher Stelios Petsas heute. Wir verstärken unsere Kräfte sowohl entlang der Landgrenze als auch im Meer. Derzeit sind weitere Einheiten von Polizei und Armee unterwegs zur Grenze. Auch auf den Inseln verstärken wir unsere Truppen. Dort sind derzeit 54 Patrouillenboote im Einsatz. Die griechische Regierung wird alles tun, um die Grenze zu schützen. Der Regierungssprecher wies Behauptungen des türkischen Präsidenten Erdogan zurück, wonach Tausende bereits die Grenze passiert hätten. Nein, so Regierungssprecher Petsas, man habe 66 illegale Einwanderer aufgegriffen, die seien jetzt in Polizeigewahrsam. All das aber kann die vielen tausend Afghanen, Syrer und Afrikaner nicht abhalten. Sie wollen nach Europa, wie dieser 18-jährige Flüchtling aus Syrien, der lange Zeit in der Türkei Schutz gefunden hatte und nun am türkischen Ufer des Grenzflusses Evros steht. Er will rüber. Denn hier in der Türkei finden wir keine Arbeit. Das Leben ist teuer. Wir haben gehört, in Griechenland ist es besser. Wir wollen zur Schule gehen. Wir wollen Geld verdienen. Deshalb machen wir das. Aus der Türkei gibt es Berichte, dass tausende Migranten unterwegs seien zur Küste. Dort warten sie, bis sich das stürmische Wetter legt. Dann wollen sie in Schlauchbooten rüber auf griechische Inseln wie Lesbos, nur 10 Kilometer von der türkischen Küste entfernt und schon EU-Gebiet. Die türkische Küstenwache wird sie nach den deutlichen Worten von Erdogan wohl ziehen lassen. Und wenn sie erst einmal griechische Gewässer erreichen, dann darf die griechische Küstenwache sie nicht zurückschicken. Sie muss die Menschen, die dann als Schiffbrüchige gelten, retten und an Land bringen nach Griechenland. So werden es wohl viele auf eine Insel wie Lesbos schaffen. Dort werden sie dann im völlig überfüllten Lager Moria festsitzen. Mike Schubert, der Oberbürgermeister von Potsdam, war heute früh noch auf der Insel Lesbos, hat die unmenschlichen Zustände im Lager Moria gesehen. Mike Schubert koordiniert die Aktion Sichere Häfen. Darin haben sich 140 Städte in Deutschland zusammengeschlossen. Sie sind bereit, Flüchtlinge aus Lagern wie Moria sofort aufzunehmen, vor allem Kinder und Jugendliche, die ohne Eltern unterwegs sind. Mike Schubert:
Wir sehen heute insbesondere an der türkisch-griechischen Grenze. Der Konflikt wird nicht aufhören in den nächsten Wochen und Monaten. Das ist ein Gebot der Stunde und der Humanität, Kinder als erstes aus dieser Situation herauszuholen.
Und Sie haben Platz, um einige dieser Kinder in Potsdam zu betreuen?
Wir haben Platz, ja.
Die 140 deutschen Städte sind bereit, insgesamt 500 Kinder und Jugendliche sofort aufzunehmen. Sie bekommen aber kein grünes Licht von der Bundesregierung. So bleiben auch diese Kinder und Jugendlichen weiterhin im Lager Moria, das in den kommenden Tagen wohl noch mehr Flüchtlinge aufnehmen wird. Denn die griechische Küstenwache wird die Seegrenze nicht komplett abriegeln können, wenn die Türkei die Flüchtlinge ziehen lässt.
Die Türkei hat schon mehr als 3,6 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Der Flüchtlingspakt mit der EU von 2016 sieht vor, dass die Türkei Migranten vom Weg in die EU abhält. Im Gegenzug erhält sie dafür unter anderem finanzielle Unterstützung. Reaktionen auf die türkische Grenzöffnung aus Berlin von Markus Sambale.
Die offizielle Reaktion fällt kurz und knapp aus. Die Bundesregierung gehe davon aus und erwarte, dass das EU-Türkei-Abkommen eingehalten werde, erklärte ein Sprecher. Die Bundesregierung stehe mit allen Beteiligten in Kontakt. Der Außenexperte der Unionsfraktion Jürgen Hart geht davon aus, dass die Telefone heiß laufen zwischen den Regierungen in Berlin und Ankara. Hart sagte bei NDR Info, man müsse darüber reden, wie man das Flüchtlingsabkommen erhalten könne. Das sei auch im türkischen Interesse. Die Erklärung des türkischen Präsidenten Erdogan, die Grenze zur EU zu öffnen, hält der CDU-Politiker für eine Trotzreaktion. Erdogan sei enttäuscht, dass die NATO ihm in Idlib nicht beispringe. Auch Matthias Mittelberg, der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, hält den Streit mit der Türkei über das Flüchtlingsabkommen für lösbar. Er mache sich derzeit eingeschränkt Sorgen. Mit Blick darauf, dass nun eine neue Fluchtbewegung nach Zentraleuropa gehen könnte, sagte Middelberg, eine Situation wie 2015 dürfe es nicht wiedergeben. Es dürfe kein Weiterwandern von Flüchtlingen durch ganz Europa am Ende nach Deutschland geben.
Die Tragödie von Idlib und das grausame Spiel mit den Flüchtlingen, kommentiert aus Istanbul Karin Sens.
Der türkische Präsident Erdogan taugt wunderbar als Projektionsfläche für Kritik. Aber mit Verlaub, da machen es sich alle anderen Beteiligten und vor allem Unbeteiligten sehr einfach. Wenn es um das nordsyrische Idlib und die Menschen dort geht, ist er bei weitem nicht der Einzige mit Blut an den Händen. UN-Generalsekretär Guterres spricht von einem der alarmierendsten Momente im syrischen Bürgerkrieg. Und welche Konsequenzen zieht der UN-Sicherheitsrat in seiner Dringlichkeitssitzung in der Nacht? Keine. Guterres fordert einen Waffenstillstand, was null Aussicht auf Erfolg hat. Die Türkei ist geschockt über 33 getötete Soldaten. Aber im Krieg werden keine Helden geboren. Es fallen auch keine heldenhaften Soldaten. Es sterben schlicht und einfach Menschen. Und es wird unendlich viel Leid verbreitet. Auf Seiten der Familien der getöteten Soldaten, aber auch unter unzähligen Zivilisten. Diese Erkenntnis geht in der Kriegspropaganda gerne mal unter. In Istanbul regnet es am Vormittag in Strömen. Es ist kalt und ungemütlich, man möchte nicht raus. An der syrisch-türkischen Grenze hausen seit Monaten Hunderttausende Flüchtlinge in Zelten. In Regen, Schnee und Kälte. Das meine ich mit Leid. Seit gestern sind auch wieder hunderte Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze gestrandet. In der Hoffnung, dass es endlich klappt, wie sie sagen, dass sie endlich aus der Türkei raus dürfen. Sie dürfen raus, aber nur bis zur griechischen Grenze. Da setzen Sicherheitskräfte Pfefferspray und Tränengas gegen sie ein. Als wären sie Randalierer bei einer aus dem Ruder gelaufenen Demo. Das ist Europa nicht würdig. Ich sage bewusst Europa und nicht Griechenland. In Idlib sterben jeden Tag Menschen in den Kämpfen zwischen den Rebellen und dem syrischen Regime. Aber viele Menschen in Europa sorgen sich nicht um sie, sondern nur darum, ob Erdogan jetzt massenhaft Flüchtlinge zu ihnen lässt. Man verurteile zwar die russisch-syrischen Angriffe in der Region Idlib, militärisch will man der Türkei aber auf keinen Fall zur Seite springen. Sie habe die Miseria schließlich selber angezettelt. Hat sie. Aber Erdogans Ziel lässt sich diesmal nicht nur auf mehr Macht und Einfluss reduzieren. Er versucht, seinem Land auch noch mehr Flüchtlinge vom Leib zu halten. Der Weg ist zu verurteilen. Aber auch Europa versucht sich mit unwürdigen Mitteln die Flüchtlinge vom Leib zu halten. Man kauft sich frei, gibt der Türkei eine Milliarde nach der anderen. Hauptsache, sie hält die Grenzen dicht. Mit dem Flüchtlingsdeal von 2016 hat Erdogan einen Joker in der Hand. Den wird er so schnell nicht komplett aus der Hand geben, auch wenn er jetzt die Tore vorübergehend geöffnet hat. Die Europäer zucken bei solchen Aussagen jedes Mal wieder zusammen. Das zeigen diverse Sondersitzungen seit gestern. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Aber ein erster Schritt muss jetzt kommen. Die Länder Europas müssen der Türkei Flüchtlinge abnehmen. Damit nehmen sie Erdogan den Joker aus der Hand. Und noch viel wichtiger, sie würden das erste Mal seit 2015 wieder Menschlichkeit zeigen, wie es ihnen würdig wäre. Solange sie sich aber eisern abriegeln, das Leid und Elend der Menschen aussperren, klebt auch an ihren Händen das Blut von Idlib.
Karin Sens kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Der Krieg in Afghanistan dauert nun schon seit mehr als 40 Jahren. Fast 19 Jahre sind die USA schon daran beteiligt. Es ist der längste Krieg in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Heute nun unterzeichneten die USA und die militant-islamistischen Taliban ein Abkommen. Es ist ein erster Schritt in Richtung Frieden in Afghanistan. Aber die wirklich harten Verhandlungen stehen noch bevor. Dennoch ist es ein historischer Schritt. Die Atmosphäre in Doha beobachtete Silke Dietrich. Hier ihr Bericht.
Die Blitze der Fotokameras spiegeln sich im Kronleuchter. Am goldenen Tisch auf der Tribüne unterzeichnen Vertreter der USA und der Taliban zum ersten Mal eine gemeinsame Vereinbarung. Dieses Abkommen soll Frieden in Afghanistan bringen, so steht es in pinkfarbener Schrift auf einem Plakat über den Unterzeichnern. US-Außenminister Mike Pompeo war bei diesem historischen Ereignis heute in Doha dabei.
We're just at the beginning.
Dies ist erst der Anfang, betont Pompeo. Um Frieden gewährleisten zu können, bedarf es harter Arbeit und Hingabe von allen Seiten. Nur so kann ein langanhaltender und umfassender Frieden gewährleistet werden.
Inclusive. And durable peace.
Seit anderthalb Jahren haben Vertreter der USA und der Taliban miteinander verhandelt. Nun ist ein Deal unterzeichnet, der allerdings kein Friedensabkommen ist. Dort steht geschrieben, dass sich die USA verpflichten, in den nächsten Monaten Soldaten abzuziehen. Das passt sowohl den Taliban als auch den USA. In diesem Jahr stehen die Präsidentschaftswahlen in den USA an. Es war ein Wahlversprechen von Donald Trump, den Krieg in Afghanistan zu beenden und die US-Soldaten nach Hause bringen zu wollen. Somit sind heute auch die Taliban ihrem Langzeitziel ein großes Stück näher gekommen. Die internationalen Truppen in Afghanistan haben sie immer als ausländische Besatzung bezeichnet. Die Taliban sind im Jahr 2001 von den USA zusammen mit internationalen Truppen von der Macht vertrieben worden, weil sie dem Terroristen Osama bin Laden Schutz gegeben hatten. Seitdem befanden sich die Taliban im Krieg mit den USA, den NATO-Truppen und der afghanischen Regierung. Heute haben sie weite Teile des Landes wieder erobert. In dem Abkommen verpflichten sie sich, dass keine internationale Terrorgruppe mehr in ihrem Land Unterschlupf finden könne. Daran erinnerte der US-Außenminister die Taliban heute noch einmal kurz vor der Unterzeichnung.
Keep your promises to cut ties with Al-Qaida and other terrorists.
Halten Sie Ihr Versprechen und brechen Sie Ihre Verbindung zu Al-Qaida und anderen Terroristen ab. Bekämpfen Sie weiterhin den Islamischen Staat. Und wenn Sie weiterhin die Gewalt reduzieren, bereiten Sie die Möglichkeit für einen Frieden in Ihrem Land. Alle Afghanen haben ein Leben ohne Angst verdient.
All Afghans deserve to live without fear.
In den nächsten Tagen sollen die Taliban mit Politikern und Vertretern der Zivilgesellschaft aus Afghanistan zusammensitzen, um einen Plan für die Zukunft ihres Landes zu entwerfen. Ein Frieden, von dem die Afghanen seit mehr als 40 Jahren träumen und für den heute womöglich ein wichtiger Grundstein gelegt worden ist.
Langsam wird es eng für die Kandidatinnen und Kandidaten der Demokraten im US-Präsidentschaftsvorwahlkampf. Heute im Bundesstaat South Carolina ist es die letzte Vorwahl vor dem sogenannten Super Tuesday nächste Woche. Dann wird in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten gewählt. Und heute ist eventuell auch die letzte Chance für Joe Biden, seinem Konkurrenten Bernie Sanders den Rang abzulaufen.
We will elect Senator Bernard Sanders, the 46th President of the United States of America. With these hands, baby.
Auch wenn South Carolina als Joe Biden Country gilt, vor allem wegen der Beliebtheit des ehemaligen Obama-Vize bei afroamerikanischen Wählern, so ist der Bernie-Hype doch auch in den Südstaaten angekommen. Sanders Programmatik, vor allem bezahlbare Bildung und Krankenversicherung für alle, zieht gerade bei jungen Wählern und natürlich der Minimalkonsens aller potenziellen Trump-Herausforderer.
It is absolutely imperative that we defeat the most dangerous president in the modern history of this country.
Zu einem Frühstück mit Bernie Sanders in der Shady Grove Methodistenkirche von St. George ist Jennifer, eine junge Hochschullehrerin für Naturwissenschaften aus Charleston, angereist, um zu erfahren, wie der linke Senator Akademikern wie ihr aus prekären finanziellen Verhältnissen helfen will.
I'm an adjunct professor at College of Charleston, ECPI, and then when I have the time, I do the coffee and I do the ride sharing.
Von schwankenden Lehraufträgen lebend, muss sie sich immer wieder Geld dazu verdienen, um über die Runden zu kommen als Uber-Fahrerin in einem Coffeeshop.
I don't mind working that many jobs, because I like to keep busy, but I would certainly not turn down one solid job, where I could just teach the subject that I love.
Es mache ihr nichts aus, so viel zu arbeiten, sagt Jennifer, aber lieber würde sie die Energie in nur einen Job stecken. Geschichten wie diese bekommt Sanders immer wieder erzählt und verspricht Abhilfe. Doch alle Umfragen deuten darauf hin, dass er allenfalls auf Platz 2 landen wird hier in South Carolina hinter Biden. We know Joe. Wir kennen Joe Biden, skandieren die Fans bei allen Wahlkampfveranstaltungen. Auch Biden zieht bei jungen Leuten, gilt so manchem Erstwähler wie der Studentin Marisa aus Conway als die solidere Alternative zum linken Sanders.
I think a lot of what happens with Bernie Sanders is like these big promises of like free college and everything and like free healthcare for everyone, but you don't actually see the policy behind it. And I feel like Biden touched on a lot of his policies, which is something you don't really see.
Bernie Sanders mache Versprechen sprechen, wie gebührenfreie Hochschulen, die kaum zu finanzieren seien, bemängelt Marisa. Und so beurteilen es wohl auch viele der afroamerikanischen Biden-Anhänger. So erklärt sich Ravi Perry das Phänomen. Der Professor lehrt Politikwissenschaften an der Washingtoner Howard Uni.
Biden is safe, and Biden is familiar. African Americans are saying, we want the person who we think has the best chance of defeating Donald Trump.
Bei Biden weiß man, woran man ist, meint Professor Perry. Viele Afroamerikaner wollten vor allem Donald Trump loswerden und favorisierten daher einen konservativeren Kandidaten, der auch Trump-Wähler anspricht. Joe Bidens dümpelnde Kampagne jedenfalls benötigt dringend Rückenwind aus South Carolina. Gewinnt Biden heute, dann kann er sich auch Hoffnung machen auf schwarze Wählerstimmen in anderen Landesteilen.
Aus Columbia in South Carolina berichtete Sebastian Hesse. Luxemburg ist das erste Land der Welt, das den kostenlosen Nahverkehr jedenfalls in der zweiten Klasse einführt. Dafür greift das Land tief in die Tasche. 41 Millionen Euro pro Jahr zahlt der Staat dafür. Die Kosten für die Gratisfahrten finanziert das reiche Großherzogtum aus Steuermitteln. Ralf Siener informiert.
Ab sofort gibt es keine Fahrscheine mehr für Bus, Bahn und Tram. Das Gratisangebot soll die Luxemburger und die zahlreichen Pendler aus Deutschland, Frankreich und Belgien dazu bewegen, ihr Auto stehen zu lassen und auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Dieses Gratisangebot ist nur ein Teil einer umfassenden Verkehrswende. Park-and-Ride-Plätze, Schienennetz und Radwege werden systematisch ausgebaut. Allein in den Ausbau der Bahn investiert Luxemburg 600 Euro pro Einwohner und damit 8-mal so viel wie Deutschland. Das Großherzogtum macht aus der Not der Verkehrsstaus eine umweltpolitische Tugend. Denn allein in den letzten 20 Jahren ist die Einwohnerzahl in Luxemburg um ein Drittel gewachsen und damit auch die Autodichte. Um weiterhin wirtschaftlich erfolgreich zu sein, will Luxemburg jetzt zum Europamodell für moderne Mobilität werden. Im zweitkleinsten Land der EU ist ab sofort nur die erste Klasse weiterhin kostenpflichtig.
Zehntausende Menschen haben heute in Russland an Boris Nemtsov erinnert. Der Kreml-Kritiker und ehemalige Vize-Regierungschef wurde vor 5 Jahren ermordet. Bei Protestmärschen im ganzen Land forderten Demonstranten, endlich die Drahtzieher des Verbrechens zu ermitteln. Die Gedenkmärsche wurden von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet. Aus Moskau, Sabine Stöhr.
Russland ohne Putin, rief die Menge immer wieder, und auf Plakaten stand zum Beispiel Hau ab oder Wir fordern die Aufklärung des Mordes an Boris Nemtsov. In Moskau sind nach offiziellen Angaben etwa 11.000 Menschen auf die Straße gegangen. Aktivisten dagegen melden mehr als 22.000 und das wären gut doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. Unter ihnen waren ältere, junge Männer und Frauen, viele mit Blumen in den Händen. Andere trugen Flaggen, die russische und die ganz unterschiedlich ausgerichteter Gruppierungen, die aber alle eint, dass sie die Führung kritisieren. Dabei unterstrichen die friedlichen Teilnehmer, dass sie das Lebenswerk des ermordeten Oppositionspolitikers weiterführen wollen. Seinen umfassenden Einsatz für Menschenrechte und für die Menschlichkeit in Russland gegen eine oft unmenschliche Politik. Der Marsch der Erinnerung war für viele außerdem Anlass, gegen die von Präsident Putin geplante Reform der Verfassung zu protestieren. Der oppositionelle Abgeordnete Gutkov erklärte, die Reform bedeutet, dass Putin seine persönliche Macht ausbaut. Das ist sowas von offensichtlich. Dabei versteckt er diesen Unfug hinter sozialen Versprechungen. Deshalb sind wir gegen die Reform, gegen die lebenslange Macht von Putin. Überhaupt für ein normales Leben und gesunde Vernunft, die unsere Macht, wie ich meine, schon längst verloren hat. Und dann fügt er noch hinzu, dass Boris Nemtsov wohl stolz auf all die Leute gewesen wäre, die gekommen sind. Der genehmigte Marsch zum 5. Todestag des Oppositionspolitikers verlief in Moskau ohne Zwischenfälle. Ebenso gab es in anderen Großstädten friedliche Kundgebungen für ein anderes Russland. Angefangen von Wladiwostok ganz im Osten, über Städte in Sibirien bis in den Süden des Landes. In St. Petersburg allerdings kam es zu einigen Festnahmen unter den etwa 2000 Teilnehmern.
Die 70. Berlinale ist fast zu Ende und in wenigen Minuten beginnt die große Preisverleihung, vor allem der silbernen und goldenen Bären. Einige Preise von Nebenjurys wurden schon vorher vergeben, beispielsweise an den Episodenfilm »Es gibt kein Böses« des iranischen Regisseurs Mohammed Rasulov. Darin geht es um die Verzweiflung von Menschen, die Todesstrafen exekutieren müssen. Der Film gewann den Hauptpreis der ökumenischen Jury der Kirchen und auch den Gilde-Filmpreis der Kinobetreiber. Rasulov fehlte, denn er durfte den Iran nicht verlassen. Sein Film hat übrigens auch Chancen auf einen Bären. Silke Mehring fasst zusammen, wer die Anwärter für die Bären sind.
Aus 18 Wettbewerbsfilmen muss die Jury unter Vorsitz von Jeremy Irons den besten auswählen. Zu den Favoriten der Filmkritiker gehört auch das deutsche Drama Berlin Alexanderplatz. Die bildgewaltige Verfilmung des Jahrhundertromans von Alfred Döblin spielt im heutigen Berlin. Protagonist ist ein afrikanischer Flüchtling, der gegen alle Widrigkeiten um ein besseres Leben kämpft. Als weiterer Favorit gilt das einfühlsame amerikanische Drama Never, Rarely, Sometimes, Always. Darin tritt ein junges Mädchen einen beschwerlichen Weg an, um seine ungewollte Schwangerschaft zu beenden. Auch der eindringliche iranische Wettbewerbsbeitrag There is no evil, es gibt kein Böses, hat Chancen auf den goldenen Berlinale-Bären. Der Film reflektiert in 4 Episoden die Gewissenskonflikte von iranischen Wehrpflichtigen, die die gesetzliche Todesstrafe umsetzen müssen. Der iranische Regisseur Rasulov kann heute nicht zur Preisverleihung kommen. Er darf sein Heimatland nicht verlassen. Die 70. Berlinale ist die erste mit neuer Festivalleitung.
Um 19 Uhr geht's los. Und jetzt übernimmt der Sport im Echo des Tages. Live im Studio ist Lars Bente.
Ja, es war ein denkwürdiger Spieltag in der Geschichte der Fußball-Bundesliga und das hat keine sportlichen Gründe. Zum wiederholten Male gab es in verschiedenen Stadien Plakate und Sprechchöre gegen den Mäzen der TSG Hoffenheim, Dietmar Hopp, zur Erinnerung. Ultras von Borussia Dortmund hatten vor einiger Zeit unter anderem Plakate mit einem Fadenkreuz auf Hopps Kopf präsentiert. Dafür hatte der BVB bzw. die Fans der Dortmunder vor 2 Wochen vom DFB eine Kollektivstrafe erhalten. Das heißt, bei den nächsten 2 Auswärtsspielen gegen die Hoffenheimer dürfen die Dortmunder keine Zuschauer mitbringen. Vor einer Woche zeigten sich nun Ultras von Borussia Mönchengladbach solidarisch mit den BVB-Ultras und präsentierten gegen Hoffenheim ebenso ein Plakat. Und heute ging es unter anderem bei der Partie Hoffenheim gegen München mit den Schmähplakaten weiter. Unsere Reporterin Julia Metzner beschrieb die Szene so.
Hier stürmen gerade Trainer Hansi Flick und Betreuer Peter Gerland in Richtung Fankurve der Bayern. Warum? Weil hier wieder Plakate gegen Dietmar Hopp gezogen worden sind.
Ja, und danach wurde das Spiel beim Stand von 6:0 für den FCB in der 78. Minute vom Schiedsrichter unterbrochen. Als es dann weiterging, passten sich die Spieler von Hoffenheim und München zusammen am Mittelkreis bis zum Abpfiff den Ball hin und her. Also das klare Zeichen, hier wird heute kein Fußball mehr gespielt. Nach dem Spiel meldete sich dann ein empörter Bayern-Kapitän Manuel Neuer zu Wort.
Ich bin der Meinung, dass uns auch was kaputt gemacht wurde als Spieler vom FC Bayern, weil wir bis zu dem Zeitpunkt eine tolle Leistung gezeigt haben. Natürlich wollen wir jetzt nicht über das Spiel hauptsächlich reden, das ist klar. Aber uns wurde ja auch was kaputt gemacht, dass man überhaupt nicht darüber spricht, dass wir heute ein sehr gutes Spiel gemacht haben.
Ja, eine Unterbrechung gab es aber nicht nur bei dieser Partie, sondern auch beim Spiel Dortmund gegen Freiburg. Den Grund sah unser Reporter Stefan Kausten.
Die Dortmunder Ultras rufen wieder ihre Schmähgesänge gegen Dietmar Hopp, den Hoffenheimer Mäzen, obwohl Hoffenheim hier nicht spielt, sondern Freiburg. Und für mich noch schlimmer, die Freiburger Fans solidarisieren sich mit den Dortmundern. Spruchbänder gegen den DFB, gegen die Kollektivstrafen.
Ja, nach einer Durchsage des Stadionsprechers, dass der Schiedsrichter bei weiteren Aktionen in diese Richtung das Spiel abbrechen muss, ging die Partie dann aber weiter und endete 1:0 für den BVB. Und dann kommen wir auch noch zu den sportlichen Ergebnissen in der Bundesliga ohne Spielunterbrechung. Mönchengladbach gewann erstmals in Augsburg mit 3:2 und ist damit Vierter. Und Mainz siegte gegen Schlusslicht Paderborn mit 2:0. Und jetzt gerade treffen Köln und Schalke im Abendspiel aufeinander. Hier steht es nach 27 Minuten 1:0 für die Kölner. Borno traf in der 9. Minute. Und abschließend noch diese Meldung von den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Berlin. Lea-Sophie Friedrich aus Mecklenburg-Vorpommern hat die Goldmedaille im 500 Meter Zeitfahren gewonnen. Sie ist mit gerade mal 20 Jahren die jüngste Weltmeisterin über diese Distanz.
Soweit der Sport mit Lars Bente im Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.
NDR Info.